Buß- und Bettag. Wie schön, dass wir an solch einem Tag zusammen sind als Gemeinschaft, dass wir uns besinnen auf das, was manchmal auch anstrengend ist, Buße und Umkehr. In einem besonderen Maß ist das auch Thema in der Offenbarung. Und so lese ich aus der Offenbarung aus dem 3. Kapitel die Verse 1 bis 6. Da schreibt Johannes, und es betrifft die Gemeinde in Sardes. Und er wird angewiesen, schreib an den Engel der Gemeinde in Sardes, so spricht der, der Macht über die sieben Geister Gottes hat und der die sieben Sterne hält. Ich kenne deine Taten. Ich weiß, dass du in dem Ruf stehst, lebendig zu sein, aber du bist tot. Wach auf, stärke die, die übrig sind und fast gestorben wären. Denn ich habe festgestellt, dass deine Taten nicht vollkommen waren in den Augen meines Gottes. Denk doch daran, wie du meine Botschaft empfangen und gehört hast. Befolge sie wieder und ändere dich. Wenn du nicht aufwachst, werde ich so unerwartet kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich gegen dich vorgehen werde. Aber es gibt einige Leute in Sardes, die ihre Kleider nicht schmutzig gemacht haben. Sie werden weiße Gewänder tragen und mit mir zusammen auf dem Weg sein, denn sie sind es wert. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, dem wird ein weißes Gewand angezogen. Niemals werde ich seinen Namen aus dem Buch des Lebens streichen, vielmehr werde ich mich vor meinem Vater und vor dessen Engeln offen zu ihm bekennen. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Ja, ihr Lieben, das ist ja wirklich mal ein ziemlich kerniger Text, der zum Buß- und Bettag natürlich irgendwie auch gut passt. Denn es geht um Umkehr. Es geht darum, was Jesus für ein Feedback für eine Gemeinde hat. So sagt man das ja heutzutage, ne? Es gibt eine Feedback-Kultur und man gibt Rückmeldungen. Und die Rückmeldung also für Sardes, die ist nicht besonders schön. Es gibt noch 6 andere Gemeinden, die solch ein Sendschreiben bekommen. Das heißt, Sardes ist eine von diesen 7. Nummer 5, um genau zu sein. Also das heißt, vorher gab es schon andere Gemeinden und die sind ein bisschen besser weggekommen. Zumindest gab es einen einleitenden, positiven Satz. Und so habe ich das ehrlich gesagt auch gelernt in meiner Ausbildung. Immer schön die Sandwich-Methode anwenden bei Feedback. Also erstmal sagen, also ich finde ja eigentlich ganz gut, was du so machst und wie es läuft. Und zwar nicht geheuchelt und um das Schlechte vorzubereiten, sondern man sucht sich einen guten Punkt. Und so ist das bei den anderen Sendschreiben auch. Und dann kann man als zweites die Kritik verpacken, die darf auch hart sein und die muss klar sein. Und als drittes sollte man dann mit was Positivem abschließen, so, du schaffst das schon oder wir gucken zusammen oder, ne? So, aber hier, das Feedback Jesu Christi für die Gemeinde in Sardes ist ganz schön hart. Es scheint, als wärst du lebendig, alle denken, du bist das, aber ich sehe, du bist tot. Bams, würde ich mal sagen. Also, wenn mir das jemand sagen würde, ich müsste tief durchatmen und wenn es von jemandem ist, der noch so gerne, also den ich noch so gerne habe. Aber es ist ja so, dass es auch mal wehtut, wenn wir eine Rückmeldung bekommen und dass Jesus Dinge sieht in unserem Leben, in unseren Gemeinden, in unserer Kirche. Und wenn wir jetzt mal heute auf Deutschland gucken, auch auf die Institutionen, die einfach wehtun und wo es nicht richtig läuft. Ist es nicht interessant, dass in dem Buch der Endzeit, wo es ja um viel mehr noch geht. Also wenn wir an Offenbarung denken, dann denken wir an das böse Tier und an den finalen Endkampf zwischen Gut und Böse und wir denken an unglaublich starke Symbole und Bilder und da geht es richtig zur Sache. Und es gibt Zahlen, die wir nicht verstehen und es gibt Ausleger, die sich seit Jahrtausenden darüber die Köpfe zerbrechen. Und das ist alles wie ein riesiger, großer, krasser Kinofilm, sag ich mal, diese Offenbarung, die Endzeit, wo Gott der Welt entgegenkommt, wo er nicht seinen Sohn schickt, das ist ja schon eine riesengroße Sache für uns Christen, weil deswegen sind wir hier, sondern Gott selbst kommt seine Welt wiedersehen und deswegen ist die Offenbarung so gewaltig. Und die Offenbarung macht vielleicht manchen Angst, aber für verfolgte Christen, für Christen in schweren Zeiten, war sie auch schon immer ein Buch des Trostes und ein Auferbauungsbuch, zu sagen, dass alles wird ein Ende haben und Gott wird das Ende bestimmen. Manchmal ist das schwer auszuhalten, vielleicht vor allem für uns, die wir ja, also ich zumindest, ich kann nur für mich sprechen, aber ich zumindest lebe ja fast in paradiesischen Zuständen. Ich bin versorgt, ich habe Essen, was Friedhelm eben sagte. Es geht mir gut und dann soll auf einmal Gott wiederkommen und irgendwie so diese Welt so zertrümmern, für mich schwer zu fassen. Aber Menschen, die nicht in Sicherheit sind, die in totalen Verfolgungen leben, für die ist die Offenbarung ein Buch, das Trost macht, weil es von einem gewaltigen Gott erzählt, der das Böse vollkommen im Griff hat und der eine neue Welt errichtet, die dann um ein Vielfaches besser ist als unsere. So, also die Offenbarung, was wir eigentlich mit Offenbarung assoziieren. Und vorher stehen dann noch diese 7 Briefe an Gemeinden, allesamt verortet in Kleinasien, in der heutigen Türkei, allesamt verortet im Königreich des Krösus. Naja, ich habe mal gegoogelt, irgendwie Krösus, das sagt einem ja was. Aber es war ein König, der sehr viel Reichtum in die Provinzen gebracht hat, der dafür gesorgt hat, dass die Städte florierten und dass alle in sehr guter Sicherheit leben konnten. Und dann kommen diese Sendschreiben. Und irgendwie passt es ja. Und irgendwie passt es ja auch zu uns, dass unsere Sicherheit uns manchmal vielleicht auch zu bequem macht. Ich will jetzt, ich kann über niemanden hier urteilen, aber ich meine, dass ja, das Gottvertrauen dann größer sein muss, wenn auch die Unsicherheit um einen herum größer ist. Das ist zumindest eine Beobachtung, die ich in Peru gemacht habe, wo ich einen Monat mal nach dem Abi war und gemerkt habe, dass Menschen, die kein Gesundheitssystem haben und keinen Staat, der ihnen hilft, noch vertrauensvoller glauben, als wir das tun. Ich will uns nicht unser Vertrauen absprechen, aber so die Zeiten, in denen man vielleicht sich auch mal zurücklehnen kann, weil alles irgendwie versorgt ist, ja, die waren vielleicht damals in Kleinasien da. Die Leute hatten andere Probleme, die ersten Christen waren von ihr Lehren bedroht und mussten auch vieles aushalten. Aber so diese Sicherheit und dieser Reichtum, naja, das hat mich ein bisschen an uns erinnert. Und bevor die Offenbarung eben alles prophezeit, was es zu prophezeien gibt, da kommen bei diesen 7 Gemeinden messerscharfe Analysen. Und es ist auch sehr unterschiedlich. Also die 7 Sendschreiben sind total unterschiedlich. Da scheint wirklich jemand die Gemeinden richtig gut zu kennen. Ja, natürlich, weil es sind ja die Worte Jesu, die Johannes vermittelt. Also der kennt wirklich jede Gemeinde einzeln und kann so ein Profil von jeder Gemeinde anlegen. Messerscharfe Analysen sind dabei. Klar sind die Worte, aber nicht lieblos. Und ja, sie sind auch heute noch aktuell. Und bei Sardes, das wird schon völlig klar, da geht es um Leben und Tod. Ohne eine wertschätzende Einleitung wie in Smyrna, in Pergamon oder in Thyatira gibt es sofort was um die Ohren, könnte man sagen. Und zwar schon bevor es um Leben und Tod geht, wird es angedeutet, dass Jesus Christus das ewige Regiment führt und dass er der Herr über Tod und Leben ist. Und zwar nicht nur auf der Erde, sondern auch im geistlichen Reich. Also die 7 Geister, die am Anfang erwähnt werden, die stehen für die geistliche Welt, für die, die wir nicht sehen, für die Welt, die Gott auch gemacht hat. Und die 7 Sterne, die er hält, die stehen für die Welt. Also schon in der Einleitung, die uns vielleicht schon voller Symbolen scheint, geht es darum, dass Jesus das Regiment der geistlichen und der irdischen Welt führt. Und dass er derjenige ist, der die Dinge in der Hand hat. Tja, und dann fliegt einem dieser Satz um die Ohren. Du machst den Eindruck, als wärst du lebendig, aber innerlich bist du tot. Nach außen ist alles okay, du lächelst, du hast vielleicht eine gute Außenwirkung, Leute kommen gerne in Gottesdienste, die Zahlen stimmen vielleicht sogar, die Veranstaltungen sind toll. Aber hey, innerlich, was ist denn da los mit dir? Wo sind denn deine innerlichen Stärken, wo ist deine Zuwendung zu Gott, dem Herrn? Wo sind deine Gebete? Das alles sind Fragen, die Sardes sich in diesem Moment stellen lassen muss. Alltägliches, aber vielleicht fehlt auch im Kern der Heilige Geist. Denn der Heilige Geist, der braucht Raum in uns, in unseren Gemeinden. Und er zwingt sich nicht auf, sondern er geht dorthin, wo dieser Raum ist. Und wenn er nicht da ist, dann geht er weg. Das ist ein krasser und ich finde auch ein provozierender Gedanke, aber es ist ja nicht das Ende der Geschichte. Und wir kennen doch alle auch das Problem, dass wir in der Kirche sehen, dass die Menschen gar nicht mehr so den Geist spüren, vielleicht auch nicht mehr suchen. Dass unsere Zeit eine Zeit ist, in der viele Menschen aus der Kirche austreten, weil sie dort eben vielleicht nicht mehr das finden, was sie gesucht haben. Womit ich wieder nicht für irgendeine Gemeinde sprechen will, die das nicht mehr hat, aber sich das einfach mal anzuhören, man sagt, du bist lebendig, aber ich sehe, du bist tot. Das ist ein hartes Urteil. Und das ist in der Institution Kirche ja schon oft auch Realität, dass es so einen Aktionismus gibt, der aber nicht von unten durch die Beziehung zu Jesus und durch den Heiligen Geist genährt wird, wo Menschen vielleicht auch Ehrenämter machen, um das Ehrenamts willen, aber ohne dieses Lebendige aus Jesus heraus. Wo ist unsere Verbindung zu Jesus, dem Weinstock? Wo docken wir uns an seine Kraft, an sein Leben, an seine Worte, an sein neues Leben? Jesus kennt sich aus mit Leben und Tod, denn er ist ja schließlich derjenige, für den das als erstes gilt. Er war tot und ist wieder lebendig geworden. Und damit haben wir immer und immer wieder die Chance, auch zurück ins Leben zu kommen. Und deswegen finde ich diesen Tag hier so wichtig, weil er uns nicht damit allein lässt, zu sagen, ich mache eine Fehleranalyse in Sardes und wir können heute schauen, was passt für uns, sondern wir können weitergehen. Wir können auf Jesu Liebe vertrauen. Und im Bibeltext geht es weiter, dass er sagt, ja, ich wecke dich jetzt auf, ich rüttel dich. Du bist tot und ich rüttel dich und erwecke dich wieder zum Leben. Nur weil er uns liebt, ist es ihm überhaupt wert, sich mit unserem innerlichen Sterben zu beschäftigen. Das tut man nicht, wenn Menschen einem egal sind, sondern aus Liebe ist es einem das wert, zu rütteln und wach zu rütteln und zu sagen, da muss ich jetzt doch was ändern. Und wir? Ja, wach auf, sagt er. Stärke, die übrig sind und fast gestorben wären. Heißt das nicht auch, wir haben eine Chance, wachgerüttelt zu werden und andere wach zu rütteln? Auch das sind irgendwie so Bilder, die jetzt wenig mit Ruhe und Meditation zu tun haben. Also, wenn ich versuche, morgens meinen großen Sohn zu wecken, das ist nicht so ein richtiger Spaß, wenn der richtig tief noch schläft. Aber jemanden aufzuwecken, ja, das ist eine große Aufgabe. Und Jesus traut uns das zu. Was auch in dem Text steht, ein ganz wesentlicher Punkt. Erinnere dich doch. Erinnere dich, wie es ist, mit mir unterwegs zu sein, mit Jesus unterwegs zu sein. Juden und Christen, wir leben doch ganz wesentlich aus der Erinnerung daran, was Gott schon immer für uns alle getan hat. Von am Beginn der Schöpfung bis zu unserem Tag heute. Wir wissen doch, dass wir uns immer wieder erinnern können an den Gott des Heils, der Rettung schenkt, der die Welt erschaffen hat, der eine Beziehung mit uns möchte und alles dafür tut. Und das tun wir nicht, um in Erinnerungen zu schwelgen, die ja schön waren und die wir immer wieder erzählen und bleiben dann stehen, sondern diese Erinnerungen an den lebendigen Gott, wie er sein Volk gerettet hat, wie er seinen Sohn für uns gegeben hat, die sollen uns ja nach vorne bringen, die ja machen, dass wir uns wieder nach vorne wenden können, um zu schauen, was kommt, was Gott vorhat. Das Christentum ist gleichzeitig ein Erinnerungsglaube und ein nach vorwärts gewandter Glaube. Und die Offenbarung, das ist ja das Ende der Geschichte, auf das wir aber schauen, das wir jetzt schon sehen können. Da geht es um unsere Zukunft, um die Zukunft der Welt. Und einfach aus der Erinnerung heraus spannt die Offenbarung hier die Fäden bis in die Gegenwart und in die Zukunft, die wir überhaupt noch nicht absehen können. Und genau heute und hier am Buß- und Bettag sehen wir ja das Leben, wie es jetzt ist. Und ich glaube, dass wir Christen einen sehr großen Vorsprung haben, weil das Wort Buße, was wir im Alltag nicht so oft benutzen, trotzdem was ist, was wir in unserem Glauben auch verankert haben. Dass wir nicht das erste Mal ganz erschrocken von der Möglichkeit der Versöhnung hören oder dass es uns neu wäre, dass wir unsere Sünden bekennen. Das klingt auch fast schon ein bisschen altmodisch. Aber jeder, der glaubt, hat das schon mal gehört. Manchmal fällt uns schwer, so ehrlich zu sein, zu uns zuallererst, zu Jesus Christus, der sagt, hey, ich bin doch Gnade und Wahrheit, du kannst mir alles sagen. Und trotzdem ist die Hürde manchmal hoch in unserem Leben. Und bei unseren Mitmenschen ist es erst recht wirklich schwierig und kompliziert. Aber wir Christen, wir haben das auch in unserer DNA. Wir üben das unser Leben lang. Wir scheitern und wir stehen auf und wir versuchen es wieder, weil Jesus immer wieder sagt, leb aus der Buße, aus der Umkehr. Und wenn du hinfällst, dann helfe ich dir auf. Und wenn dein Gewand noch nicht weiß ist und du zu mir kommst, dann kriegst du ein neues weißes Gewand, weil du zu mir gehörst. Und so finde ich es gut, dass wir Buße üben können, dass wir als Christen sagen, ja, das gehört zu unserem Leben dazu. Das ist vielleicht altmodisch, aber es tut gut. Es tut gut, umzukehren, sich einzugestehen, was alles falsch laufen kann. Das ist bei jedem auch persönlich unterschiedliches. Mal wiegt eine schwere Schuld, mal wiegt vielleicht die Schuld gar nicht so schwer. Und doch belasten uns Dinge, die wir vielleicht leichter klären können, weil wir schon so oft von der Buße gehört haben, weil wir es geübt haben, weil wir es manchmal auch nicht verstanden haben, aber weil es uns, ja, weil es seinen Platz in unserem Glauben hat. Wir wissen, dass wir Jesu Vergebung annehmen können und dürfen, dass wir seinen Kreuzestod ernst nehmen, dass wir wissen, Jesus Christus, ja, der ist Gnade und Wahrheit. Wir gehen zurück zu Gott, so wie Gott zurück zu seiner Welt kommt. Und wir merken, wo sein Geist uns fehlt und können immer wieder neu bitten, dass er ihn uns zusendet. Wir können ihn neu einladen und wir können Raum schaffen in uns, damit dieses weiße Gewand, was so sehr bildlich da beschrieben ist, wieder das ist, was uns kleidet. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.